Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das Allzeithoch beim Gold, Immobilienaktien im Zinsbann und die geheimnisvolle Bitcoin-Max-7-Korrelation. Im Thema des Tages analysieren wir die Gründe für das E-Auto-Beben und in der AAA-Idee dreht sich alles um neue Hoffnung für einen gefallenen Biotech-Star.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 3. April und wir wünschen euch einen resilienten Start in den Tag an den Börsen. Da war gestern ein Tag so zum schlechte Laune bekommen. Alle wichtigen Indizes präsentierten sich tiefrot. Der DAX, der verlor 1,1% auf 18.283 Punkte. Der S&P 500 ging 0,7% tiefer aus dem Handel. Der Nasdaq 100 0,9%. Zwischenzeitlich sah es sogar noch schlechter in Amerika aus. Aber in Deutschland, da sah es am Anfang ganz gut aus. Der DAX hatte nämlich bei 18.567 Punkten am Vormittag so ein neues Allzeithoch markiert. Doch dann mit der Wall Street kam der fiese Ausverkauf und das Minus von 1,1%. Das war der stärkste DAX-Tagesverlust seit Januar. Was zeigt, wie lange wir wirklich kein stärkeres Minus mehr hatten und wie gemächlich alles zugegangen ist. Ich finde das wieder faszinierend. 1,1%, das waren ja früher so die klassischen Minuszeiten, aber jetzt müssen wir bis Januar zurückgehen. Und zwar Anfang Januar, 3. Januar.
Ja, wir sind verwöhnt.
Ja, wir sind verwöhnt.
Ja, und wo kam das nun alles her? Es war mal wieder, muss man sagen, ein Ausverkauf bei den Anleihen, der die Anleger so nervös gemacht hat. Und für viele heißt das dann ab in den Risk-Off-Modus, also Risiken nur ja minimieren. Und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, die kletterte auf 4,35%. Und das war der höchste Stand seit November. Ja, und geopolitisch blieb die Lage nach einem Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus weiterhin angespannt. Die iranische Führung macht Israel für den Angriff und den Tod zweier ranghoher Offiziere verantwortlich. Und ja, eine mögliche direkte Konfrontation zwischen dem Iran und Israel würde natürlich eine deutliche Eskalation der Krise im Nahen Osten bedeuten. Entsprechend haben die Ölpreise reagiert mit Aufschlägen von fast 2%. Brent kostete mit rund $89 je fast so viel wie seit Oktober nicht mehr. Gold legte ebenfalls zu und markierte bei $2.277 ein neues Allzeithoch.
Und Grund für das Allzeithoch beim Gold waren steigende Inflationsängste. Man kann immer gucken, was die Märkte für eine Inflationserwartung haben. Und die 10-jährigen Inflationserwartungen, also der Durchschnitt für die kommenden 10 Jahre, sind jetzt auf 2,37% Amerika gestiegen. Sprich, die Investoren rechnen eben nicht damit, dass die Inflation wieder auf 2% richtig fällt. Und jetzt höre ich euch schon fragen, warum um Gottes Willen ist denn der Bitcoin um mehr als 5% auf 66.000 gefallen? Bitcoin gilt doch eigentlich als digitales Gold. Naja, nur mal sagen, in den vergangenen Monaten hat sich Bitcoin eher als Anlagevehikel präsentiert, das so mit Risikoinvestments wie Tech korreliert und weniger mit Gold. Und du hast ja schon gesagt, Anja, Risk-Off war gestern. Und wir haben mal eine Korrelationsanalyse gemacht, um zu zeigen, wie sich Bitcoin bewegt. Und danach bewegt sich der Bitcoin am stärksten im Gleichschritt mit den glorreichen 7. Hier beträgt die Korrelation 0,63. Zum Nasdaq 100 liegt der Wert bei 0,58, zum S&P 500 bei 0,54 und zu Gold nur 0,23. Und die Korrelation kann man ja zwischen minus 1 und plus 1, also bei minus 1 korreliert es konkret genau entgegengesetzt und bei 1 ist Gleichschritt und 0,2 ist halt fast keine Korrelation. Und daran erkennt ihr, dass Bitcoin sich anders verhält als Gold.
Ja, was auch noch interessant war, die Verbraucherpreise aus Deutschland, die hat man eigentlich ja so ein bisschen Sorge darauf geguckt, auf dieses Datum und auf die Daten, die da kommen sollten. Aber dann haben die fast gar keinen Impuls geliefert. Die Inflationsrate ist im März auf 2,2% gegenüber Vorjahr gefallen und damit liegt die Teuerung auf dem tiefsten Stand seit Mai 2021 und ist eben gar nicht mehr so weit weg vom mittelfristigen Ziel der Europäischen Zentralbank. Allerdings die Kernrate, die ist mit 3,3% immer noch weit über dem Ziel. Naja, und außerdem gibt natürlich im Moment sowieso Amerika beim Thema Geldpolitik, Zinsen, Zinswende und so weiter eher den Ton an. Und die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen, die stieg um 10 Basispunkte auf 2,4%.
Und entsprechend gehörten Immobilienaktien zu den großen Verlierern. Vonovia minus 3,6%, LEG minus 3,7% und Crown City minus 5,6%. Und es gab aber auch positive Ausreißer und auch einen Tech-Wert, was ja überraschend ist in diesem Umfeld. IONOS, die schlossen mit einem Plus von 11,5%. Mit 24,65 Euro hat die Aktie sogar im Verlauf ein neues Allzeithoch markiert. Und der Cloud-Anbieter, der hat einen Auftrag von der Bundesverwaltung mit einem Volumen von bis zu 410 Millionen Euro erhalten. Heißt das Digitalisierung der Verwaltung?
Ja, man mag es kaum glauben.
Man mag es kaum glauben. 410 Millionen. Huiuiuiui. Ja, also ich habe die Aktie IONOS und siehst du, endlich mal was Positives.
Da kannst du mal froh sein, lieber Holger.
Da kann ich mal froh sein. Die Digitalisierung, jetzt kommt sie.
Ja, und zu den wenigen Gewinnern im DAX gehörte einmal mehr Rheinmetall. Das ist immer so ein täglich größtes Murmeltier-Effekt. Also Rheinmetall können wir, glaube ich, so jede Woche erzählen, dass die Gewinner
waren. Ich würde I Got You Babe singen. I Got You Babe. Das passt dazu.
Ja, genau. Ja, die Aktie legte 1,3% zu und touchierte im Tagesverlauf bei ungefähr 535 Euro ein neues Rekordhoch. Und der Rüstungskonzern, der hat einen Auftrag für den Bau von Komponenten von 22 Panzerhaubitzen der Bundeswehr erhalten. Und das war dann der Grund für das Plus. Allein seit Jahresbeginn diesen Jahres hat Rheinmetall mehr als 80% zugelegt. Auch Hensoldt und Renk erreichten zwischenzeitlich neue Hochs, mussten sich aber zum Handelsschluss Gewinnmitnahmen geschlagen geben und beendeten den Tag mit 1 bzw. 0,3% im Minus.
Und an der Wall Street, da verlor die Tesla-Aktie 4,9%, dazu aber mehr im Thema des Tages. Und unter Druck standen auch die Aktien von Krankenversicherern. Das Center für Medicare und Medicaid Services hatte angekündigt, dass die Zahlungen, die sie von der Regierung erhalten, unverändert bleiben werden. Und hier hatte der Markt mit einer anderen Geschichte, nämlich mit einer Anhebung gerechnet. Folglich fielen die Aktien von Humana um 13,4% und die Papiere von United Health gingen mit 6,5% tiefer aus dem Markt.
Und die Aktie von Walt Disney, die stieg um 1,1%. Der Unterhaltungskonzern, der gewinnt offensichtlich seinen Kampf gegen den aktivistischen Investor Nelson Peltz und seinen Fonds Trian mit mehr als der Hälfte der Stimmen. Haben wir ja gestern schon erzählt, was dahinter steckt. Und jetzt ist bekannt geworden, dass BlackRock, Disneys zweitgrößter Aktionär, offenbar auch zu den Großinvestoren gehört, die Disney unterstützen. Und das Backing durch BlackRock ist natürlich ein großer Coup für Disney-CEO Bob Iger, der eben den Vorstoß von Trian und Nelson Peltz abwehren möchte, will eben nicht, dass zwei Sitze im Board des Unternehmens an Peltz und seine Getreuen gehen.
Und ihr wollt natürlich noch wissen, nach dem gestrigen Thema der Spin-Offs, was jetzt aus GE Vernova geworden ist. Das war ja die Energietechnik-Sparte von General Electric, die ausgespalten wurde. Und die Aktien hatten den Handel bei 142,85 Dollar begonnen und schlossen bei 140. Also es war jetzt keine große Tagesbewegung. Und die Mutteraktie GE, die jetzt als GE Aerospace weiteragiert, die verlor 2,4%. Das waren Gewinnmitnahmen. Die Aktie ist ja zuletzt wirklich, hat sich ja verdreifacht. Binnen kurzer Zeit. Kurze Termine, da ist nicht so viel los. Wir haben in der Eurozone Inflationszahlen erwartet, wird 2,6% bei der Headline-Rate, also bei allen Preiskomponenten und 3,1% bei der Kernrate. Dann gibt es noch Einkaufsmanager-Indizes für das nicht verarbeitende Gewerbe in den USA und von den Firmen Zahlen von Levi Strauss und BlackBerry.
Das Thema des Tages.
Was war das denn? Wir hatten euch ja zum Wochenstart erzählt, dass Tesla aktuelle Absatzzahlen vorlegen würde. Und das hat Elon Musk, E-Auto-Hersteller, auch getan. Aber was kaum jemand erwartet hätte, die Zahlen, die sind mal so richtig schlecht ausgefallen.
Von Januar bis März sank der Absatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,5% auf knapp 387.000 Fahrzeuge und Analysten hatten mit einem Wachstum von mehr als 8% auf gut 458.000 Stück gerechnet und es war der erste Rückgang zu einem Vorjahresquartal seit 2020, das war Corona und überhaupt das erste Mal nur, dass es zum Vorjahresquartal mal ein Minus gab. Und es war auch die größte Absatzenttäuschung in der Tesla-Geschichte überhaupt. Und die Aktie, die gab daraufhin in der Spitze fast 7% nach. Und aus Sicht einiger Experten könnte die das Tesla-Drama nämlich kein Ausreißer sein, sondern womöglich so ein Mini-Tegel, also der Auftakt für das Ende des weltweiten Elektroauto-Hypes.
Ja, und das betrifft nicht nur Tesla. Dafür sprechen zum Beispiel auch die Absatzzahlen von BYD. Deren Verkäufe rein elektrischer Autos ist zum Vorquartal um mehr als 40% auf gut 300.000 eingebrochen. Und damit hat Tesla trotz eines wirklich sehr frustrierenden Quartals immerhin den Titel als Elektro-Champion zurückerobert. Aber insgesamt muss man sagen, bei der Elektromobilität ist es eine Rückkehr auf den Boden der Realität. Und die Kollegen vom Handelsblatt, die haben mal nachgerechnet. Seit der Boomphase im Jahr 2021 haben E-Autohersteller an der Börse knapp 1 Billion Dollar verbrannt. Allein bei den 10 größten amerikanischen Herstellern mit Tesla, Rivian und Lucid sackte die Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar auf aktuell unter 600 Milliarden Dollar. Und nimmt man die chinesischen Hersteller BYD, Xiaopeng und NIO dazu, dann beträgt der Verlust fast 1 Billion Dollar.
Und wenn ihr euch erinnert, es gab mal eine Phase, da war Rivian an der Börse wertvoller als der deutsche Autokonzern VW. Das scheint jetzt gar nicht mehr vorstellbar. Die E-Auto-Fantasie an der Börse ist deutlich abgeflaut. Allein Tesla hat seit Jahresbeginn 1/3 an Wert verloren, Rivian mehr als 55%. Und vom Rekordhoch im November 2021 ist Tesla mittlerweile sogar 60% entfernt.
Ja, der Kursverfall ist auch deshalb bedenklich, weil die E-Auto-Hersteller nach wie vor von verschärften Emissionsvorschriften und üppigen Subventionen profitieren. Tja, und von den Firmen, die mittlerweile trotz des anfänglichen Hypes auf der Strecke geblieben sind, brauchen wir ja gar nicht erst anzufangen. Lordstown ist insolvent, Proterra ist insolvent, Volta Trucks ebenfalls insolvent. Und Fisker, die kämpfen noch, aber die Aktie hat in diesem Jahr fast 100% an Wert verloren.
Und in China, da sieht die Lage nicht besser aus. Die Aktie vom Marktführer BYD, die notiert fast 40% unter ihrem Rekordhoch von Juni 2022. Und NIO hat sogar mehr als 93% verloren. Und der Kursabsturz der Branche, der spiegelt auch den Frust der Investoren darüber, dass die Wachstumsaussichten im Hype ja so ein bisschen überschätzt wurden. Vor allem die sinkenden Margen machen den Herstellern zu schaffen. Bei Tesla zum Beispiel verdoppelte sich der operative Gewinn, das EBITDA 2020 und 2021 noch. 2023 hingegen, da ging es um 13% zurück.
Ja, und auch der Umsatz wächst nicht mehr so dynamisch. Für dieses Jahr hat Tesla deswegen schon die eigene Absatzprognose kassiert. Und weil der Konzern versucht hat, den sinkenden Absatz mit Hilfe von Rabatten anzukurbeln, ist auch die operative Marge deutlich gesunken, nämlich von 17 auf nur noch 8%. Und VW ist mit 7% gar nicht weit weg davon.
Und auch insgesamt wächst der E-Automarkt mittlerweile deutlich langsamer. Legt der E-Auto-Absatz in den USA 2022 noch um 66% zu, waren es 2023 nur noch 46. Und sollte Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewinnen, dann dürften die Subventionen für E-Autos in den USA womöglich sogar ganz entfallen, mit entsprechenden Folgen für die Verkäufe. Und anders als etablierte Autohersteller können die E-Autobauer ihre Modelle nicht einfach quersubventionieren. Und steigende Preise aufgrund fehlender Subventionen dürften die Kunden erst recht davon abhalten, ein reines E-Auto zu kaufen.
Ja, und genau das droht natürlich gerade für die kleineren Anbieter zum Problem zu werden. Denn bei kleinen Produktionsmengen sind natürlich die Stückkosten entsprechend hoch und günstige Rahmenverträge für wichtige Komponenten dann auch schwierig. Entsprechend ist überhaupt nur Tesla unter den reinen E-Auto-Herstellern in der Gewinnzone. Rivian zum Beispiel schreibt weiterhin rote Zahlen. Und die Aktie des einst gehypten Tesla-Konkurrenten hat seit dem Börsengang im November 2021 mehr als 90% an Wert verloren.
Und auch Lucid-Aktien sind auf der Verliererstraße. Aktuell kostet das Papier nur noch knapp 3 Dollar. Und Ende 2021 waren das mal 57 Dollar. Und der Hersteller von Luxus-Elektrolimousinen kämpft mit Produktionsproblemen. Und gänzlich ungewiss ist die Zukunft des E-Auto-Bauer-Startups Fisker. Nachdem die Suche nach einem Partner gescheitert ist, würde nun strategische Optionen geprüft. Darunter auch gerichtliche oder außergerichtliche Restrukturierung oder Kapitalmarkttransaktionen, wie das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung bekannt gab. Und da die Aktie dauerhaft unter 1 Dollar gefallen ist, ist der Handel mit dem Papier ausgesetzt. Fisker war mal rund 8 Milliarden Dollar wert. Davon sind jetzt nur noch wenige Millionen übrig.
Ja, sind E-Auto-Aktien damit per se schlecht? So einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Wer frühzeitig in Tesla investiert hat, der sitzt natürlich auch heute noch auf satten Kursgewinnen. Und es gibt auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Technologie sich weiter durchsetzen wird. Das Analysehaus J.D. Power zum Beispiel rechnet damit, dass der Marktanteil von E-Autos ab 2031 bei über 50% liegen wird. Aber bis dahin ist es eben noch ein weiter Weg und der wird wohl deutlich steiniger verlaufen, als das der erste große Hype suggeriert hat.
Und die Tesla-Analystenempfehlungen, die spiegeln das auch. Viele Experten haben ihre Kursziele zuletzt deutlich nach unten korrigiert. Bernstein zum Beispiel von 150 auf 120 Dollar und insgesamt sind die Kaufempfehlungen für Tesla derzeit in der Unterzahl. Nur 9 von 35 Experten raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 195 Dollar. Und bei Lucid raten von 9 Analysten 6 zum Halten. Und nur für Rivian gibt es mit 12 Mal Buy von 24 Analystenempfehlungen noch eine moderate Kaufempfehlung.
Die AAA-Idee des Tages.
In dieser Woche startet die Jahrestagung der American Association for Cancer Research. Neben der ESCO in Chicago eins der wichtigsten Treffen der Krebsforscherbranche. Und solche Treffen sind aus Anlegersicht immer gut, um einen Einblick zu erhalten in die jüngsten Forschungsvorhaben und auch um zu sehen, wie die Präsentatoren in der Branche so ankommen, wer Beifall erntet und wer eher mit Missachtung gestraft wird.
Und natürlich sind die Großen wie Eli Lilly oder Pfizer zugegen, aber eben auch kleinere Biotech-Firmen. Und eine davon wollen wir euch heute in der AAA-Idee vorstellen, nämlich Illumina. Und die gelten laut Seeking Alpha als eine der verhasstesten Biotech-Aktien der Welt. Aber das Blatt, das könnte sich möglicherweise in diesem Jahr wenden.
Möglicherweise. Illumina ist auf jeden Fall in einer ziemlich spannenden Branche unterwegs. Die Firma entwickelt, produziert und vertreibt Werkzeuge für die genetische Analyse und ist einer der führenden Anbieter von Plattformen zur DNA-Sequenzierung. Gemeinsam mit AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Nashville Bioscience, Novo Nordisk, BMS, GSK und Merck gehört Illumina zur sogenannten Alliance for Genomic Discovery. Und ja, diese ganzen Unternehmen, die versuchen sich eben gemeinsam an der Ganzgenomsequenzierung von 250.000 DNA-Proben und wollen eben daraus dann Zugang zu den Daten gewinnen, um sie für die Entwicklung von Medikamenten zu nutzen. Und einen Bluttest zur Früherkennung mehrerer Krebsarten haben die Forscher von Illumina aus San Diego ebenfalls im Programm. Tja, und bis vor 3 Jahren, da lief das alles auch ganz gut, aber dann hat das vorherige Management mal so richtig Mist gebaut. 2021 gab Illumina nämlich die Übernahme von Grail bekannt. Das ist ein einziges Spin-off, an dem Illumina weiterhin 12% der Anteile hielt.
Und das Problem, die EU-Kommission hatte wettbewerbsrechtliche Bedenken wegen einer potenziell marktbeherrschenden Stellung bei besagten Krebstests. Illumina zog den Deal trotzdem durch und wurde prompt zu einer Rekordgeldstrafe von knapp 500 Millionen Euro verdonnert. Investoren wie der aktivistische Investor Carl Icahn verklagten die Firma daraufhin wegen der immensen Cashverbrennung. Die Aktie, die stürzte ab und der CEO, der musste schließlich gehen.
Ja, mittlerweile ist die Firma unter dem neuen Chef wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangt und kürzlich gab es sogar einen Hoffnungsschimmer in Sachen EU-Klage. Demnach hat nämlich der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof entschieden, dass die EU-Kommission gar nicht befugt war, über die 8 Milliarden Dollar teure Übernahme von Grail durch Illumina zu entscheiden. Diese Stellungnahme, die ist zwar nicht bindend, in den meisten Fällen folgt der EuGH aber dem Rat des Generalanwalts.
Und Illumina plant, nach dem ganzen Ärger trotzdem Grail zu veräußern. Carl Icahn wiederum, der zwischenzeitlich ebenfalls mit einer weiteren Klage gedroht hatte, nachdem er schon den Ex-CEO vor die Richter zerren will, hat von seiner angedrohten Zweitklage auch wieder Abstand genommen, eben weil Illumina sich einsichtig zeigt und ohne Grail weitermachen will. Zudem genieße der neue CEO sein volles Vertrauen und Illumina habe nun die Möglichkeiten, auch das Potenzial, um wieder zu der aussichtsreichen Firma zu werden, die sie mal war. So hat Icahn das zumindest formuliert.
Ja, und in der Tat sind auch viele Analysten weiterhin angetan von der Firma, die eben im Geschäft mit der DNA-Sequenzierung durchaus lukrativ ist. Und das ist auch ein Bereich, der wegen seiner guten Zukunftsaussichten Big Pharma-Player interessiert. Novo Nordisk, wie gesagt, ist kürzlich zu dieser Allianz dazugestoßen, weil die sich in diesem Bereich ja weiter verbessern wollen und da neue Geschäftsfelder wittern. Und von 14 Analysten empfehlen derzeit 6 den Kauf von Illumina, 6 empfehlen die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 153 Dollar. Das sind ungefähr 18% über dem aktuellen Kurs.
Wie groß die Strecke noch ist, die vor Illumina liegt, das macht allein einen Vergleich mit dem August 2021 deutlich, als die unselige Übernahme von Grail ihren Lauf nahm. Damals lag die Marktkapitalisierung von Illumina bei 75 Milliarden Dollar. Aktuell beträgt sie schmale 21. Theoretisch geht da also noch was. Praktisch muss natürlich jedem klar sein, dass dieser Wert hochriskant und entsprechend wie fast alle Biotechs nur für etwas für sehr nervenstarke Investoren ist. Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA@wild.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und wir hatten ja gestern die Steuerexperten unter euch gefragt, wie das denn nun mit der Quellensteuer bei Kursgewinn im Ausland ist. Und netterweise hat sich unter anderem Thomas gemeldet und er schreibt: Ich bearbeite in einer Bank das Depotgeschäft inklusive Quellensteuer. Definitiv keine Quellensteuer auf Kursgewinn. Im Ausland weiß ja niemand etwas von diesem Kursgewinn. Logisch, oder? Ja, dann doch wunderbar.
Ja, also genau, wenn du es so formulierst, lieber Thomas, dann klingt es natürlich total logisch. Trotzdem sagen wir uns, besser nochmal nachgefragt. Und auch ganz wunderbar, dass wir so viele Experten im Publikum haben. Auf euch ist eben einfach Verlass. Ja, und Verlass ist auch darauf, dass wir auch morgen wieder die große, bunte Börsenwelt für euch analysieren. Auf jeden Fall wollt ihr da weiter dabei sein. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.